Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne.
Dankeschön. Ich freue mich auch sehr und vor allen Dingen schon über die Begrüßung und das Abholen am Aufzug. Ein Träumchen.
Das neue Bühnenprogramm, das heißt ja Herzenssache. Und das ist auch tatsächlich ein sehr persönliches Programm.
Ja, es ist wirklich meine Herzenssache. Ich habe mir gesagt, ich werde nur noch Dinge machen, die wahr sind. Ich lasse die Menschen teilhaben an meinem Leben, ganz tief. Wir werden Tränen zusammen lachen. Wir werden einfach alles durchleben. Und zum Schluss schicke ich sie auch wieder nach Hause mit einem Lachen, mit Tränen auf den Backen. Teils vielleicht vom Weinen, aber meistenteils vom Lachen.
Und es ist tatsächlich auch sehr autobiografisch und sehr ehrlich, was du da erzählst auf der Bühne.
Ja, ich finde, Ehrlichkeit ist etwas wie, was genau wie Demut, Dankbarkeit, Freundlichkeit meiner Meinung nach immer weniger wird. Das stirbt so ein bisschen aus. Deswegen habe ich es gefunden. Genau wie ich damals angefangen habe, über Butter und Sahne zu erzählen, als alle meinten, es wäre böse. Und ich habe gesagt, was ist denn daran böse? Das ist einfach nur gut. Und das sind die Dinge, die mir heute so fehlen. Mir fehlt, dass jemand einfach wirklich ehrlich ist. Und nicht nur sagt, jetzt bin ich mal ganz ehrlich. Ich bin mal ganz ehrlich, ist schon gelogen. Ja, entweder bist du ehrlich oder nicht. Und so habe ich auch mein Programm gemacht.
Und du lässt ja tatsächlich so das ganze Leben ein bisschen Revue passieren und machst das von hinten nach vorne. Also du fängst quasi mit der Verleihung der Goldenen Kamera an, die du ja bekommen hast im letzten Jahr. Und da hattest du wirklich Tränchen in den Augen, als du die in Empfang genommen hast.
Weil ich wirklich nicht damit gerechnet habe. Mir haben viele gesagt, Horst, klar bekommst du die. Und ich habe gesagt, was macht euch so sicher? Ich sag, diese jungen Kollegen stehen so mega voll im Saft, mega im Leben, haben so unglaublich viele jugendliche Fans und alles rauf und runter und die bewegen was. Und wieso soll ich die kriegen? Mich mögen viele, ja. Aber viele werden auch sagen, wenn sie mich sehen, ach Gott, da kommt ja schon wieder der Schnäuzer, ja. Und vielleicht hört er ja bald auf, wäre ja mal schön, ja. Und nur mit Butter und Sahne kann er ja kochen und kann der überhaupt kochen und und. Und als ich da auf der Bühne stand, es war für mich so, ich kriege es heute noch nicht geregelt, ich habe mir ein paar Mal angeguckt, war so unfassbar. Und als mein Schatz dann auf die Bühne gerannt kam und die saß ganz oben, die ist einmal quer durch den Saal geschossen und die hat mich in den Arm genommen und hat immer nur einen Satz gesagt, genieß den Augenblick, weil das war unbegreiflich, man kann den Augenblick nicht festhalten, weil damit hätte ich halt nie gerechnet. In dem Moment blicke ich einfach so zurück auf mein Leben und denke mir, guck mal, ich bin ein kleiner Kerl aus einem kleinen Dorf. Ich habe nur meine Hauptschule, habe einen Koch gelernt, ich habe nie Rhetorikkurse, all die Dinge habe ich ja alle gar nicht. Ich kann nicht um Sterne kochen, ja, wenn das funktioniert ja alles gar nicht. Und dann bekommst du auf einmal die Goldene Kamera und du weißt ja, wer sie vorher alles bekommen hat, die berühmtesten Stars. Und auf einmal sollst du aus so einem Dorf auch die kriegen. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben und sie steht bei mir in der Küche zu Hause und sie wird am meisten beachtet, tatsächlich.
Du bist in ja recht einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Wie würdest du deine Kindheit bezeichnen? Wie war die für dich?
Rückblickend sehr schön. Auch damals habe ich eigentlich nichts vermisst und ich bin sehr, sehr stolz drauf, was heute auch leider Gottes nicht so häufig ist. Ich bin sehr stolz drauf, dass wir aus sehr einfachen Verhältnissen kommen, dass wir arm waren, dass wir eine Arbeiterfamilie waren. Ich habe meinen Vater geliebt ohne Ende, auch wenn er nur arbeiten war. Vielleicht aber auch gerade deswegen. Vielleicht hatte er ein schlechtes Gewissen, dass er nicht so oft zu Hause war. Aber vielleicht habe ich ihn auch gerade deswegen so geliebt. Mutter war mega streng und hat alles durchgezogen, aber da musste auch eine taffe Frau sein, weil die hatte Maloche ohne Ende. Aber wir haben draußen gespielt, ich hatte Freunde, wir haben Blödsinn gemacht, Fahrräder gebaut, es war eine ganz andere Zeit, es war eigentlich schön. Wir haben noch Möhren gegessen aus dem eigenen Garten und wenn man frisches Brötchen nur mit Butter bekam, waren wir Könige auf der Straße. Wie wir die ersten Zigaretten mal geraucht haben, die wir gefunden haben und wieder zusammengesteckt haben, wie wir die ersten Zigaretten gedreht haben aus Lutscherpapier und getrocknetem Weißdornhecke. All die Dinge sind in Erinnerung und es war eigentlich eine schöne Kindheit. Schule fand ich damals kacke, desto länger sie her ist, finde ich sogar was Schönes dran, aber ich bin immer durchgerutscht, alles war okay, aber ich könnte auch nicht heute sagen, ach, das war die schönste Zeit meines Lebens, die Schule. Blödsinn.
Aber ja, in der Schule warst du auch immer schon der Clown, hast du irgendwo mal gesagt.
Immer, ja. Die Rolle habe ich nicht gesucht, die ist einfach unterbewusst da gewesen. Ich erkläre sie so und so ist sie mir heute logisch erklärbar. Ich hatte immer schon Menschen in jeder Klasse, die ich mochte. Klasse meine ich damit nicht andere Schulklassen, sondern in einer Schulklasse ist schon alles drin, was nachher im Leben auch ist. Du hast die Ecke der angeblich Hässlichen und Dicken. Du hast die Ecke der Schönen und Starken. Du hast die Ecke der Streber. Das sind diese drei Gesellschaftsformen. Die ziehen sich durchs Leben. Die angeblichen Loser und Malocher, die Erfolgreichen und Schönen und die, die so strebsam alles nach oben ziehen und intelligent sind. Aber nur einer kann zwischen diesen drei Gruppen immer hin und her springen, ohne dass er irgendwo dazugehören muss. Das war immer der Clown, über den alle lachen. Den mochten sie alle irgendwo, aber der gehörte auch nirgendwo wirklich dazu. Aber ich wollte mich auch nicht entscheiden. Ich wollte mich nicht entscheiden, weil schön und stark, das ist ja ersichtlich, warum ich ja nicht hinhöre. Hässlich und dick habe ich mich nie wirklich gefunden, aber ich fand mich auch nie wirklich schön. Und Streber bin ich relativ weit weg von. Also passt die auch nirgendwo wirklich hin. Aber ich mochte immer schon, wenn die Menschen lachen, wenn die Spaß haben. Ich wollte immer überall hinkommen, dass die sich freuen, und dafür habe ich viel getan. Und das ist in meinem Leben so geblieben. Nur eins muss man natürlich auch wissen. Der Clown oder der so lustig ist, gehört halt auch nirgendwo wirklich dazu. Er ist schon relativ alleine unterwegs.
Und wie es da drinnen aussieht, geht keinem was an?
Nö. Es gibt ein paar wenige, die das dann mal wissen dürfen. Aber ansonsten, das ist so morgens meine anderthalb Stunden, wenn ich aufstehe. Das ist so ein Ritual in meinem Leben, was sich durchzieht. Ich bin Morgenmuffel, das gebe ich gerne zu. Wenn ich morgens aufstehe, will ich mit keinem reden, kann ich mit keinem reden. Und da brauche ich erstmal so anderthalb Stunden, dass wir zwei, also ich und mein Körper, uns aneinander gewöhnen. Dann trinke ich meinen Kaffee, dann esse ich mein Äpfelchen, eine Banane, dann gehe ich ins Bad, mache mich fertig. Wenn ich dann runterkomme, dann bin ich lustig, dann bin ich glücklich, dann ist die Welt für mich da und ich für sie. Aber diese zwei Stunden gehören mir.
Du hattest ja gesundheitlich auch ganz viele Tiefschläge. Mit 12, 13 Jahren, da bist du durch einen Salto vom Trampolin gefallen. Wie ist das passiert?
Ja, ich war halt auch nie der Sportler. Und alle in meiner Schulklasse konnten einen Salto. Und ich fand das so toll, dass die das konnten. Außerdem waren die Mädels das ganz toll. Und ich wollte ja auch den Mädels gefallen.
Na klar.
Und irgendwann habe ich mir den Moment vorgenommen, ich sage so, und heute zeige ich denen, ich kann das. Ich habe genau hingeguckt, wie es geht. Hoch, drehen, nochmal drehen, runter. Weltklasse. Und dann kam der Moment. Ich hoch, gesprungen, bis sie schon alle schrien, mach. Dann habe ich mich in der Luft gedreht und fand das so geil, dass ich mich gedreht habe, dass ich vergessen habe, dass ich mich weiterdrehen muss. Und habe einen Körper gemacht, aber nicht aufs Trampolin, sondern neben das Trampolin.
Oh.
Ja, und dann wurde ich wach, als der Lehrer auf mir saß, hat mich wiederbelebt und danach lag ich ein halbes Jahr im Krankenhaus, weil ich den Brustwirbel gebrochen hatte. War auch eine tolle Erfahrung. Das Schlimmste im Krankenhaus war einfach diese Bettpfanne, dass ich nicht auf Toilette gehen durfte. Man hat mir auch dreimal ein neues Gipsbett gemacht, nicht weil ich reingemacht hätte. Ich dachte immer, das machen die aus Hygienegründen, aber das stimmt nicht. Als ich rauskam, passte mir keine Hose mehr. Ich bin einfach fett geworden im Krankenhaus. Deswegen musste ich das dreimal neu machen.
Nach der Schule hast du erstmal Koch gelernt und warst dann aber von dem rüden Ton in der Küche so abgeturnt, dass du das nicht mehr machen wolltest?
Ja, die Lehre war noch gut. In der Lehre war zwar auch sehr, sehr streng, aber der Lehrer, der war wirklich ein genialer Koch und auch ein toller Mensch. Der war für mich ein bisschen, ja, also nicht böse gemeint, schizophren. In der Küche war er wirklich der Kapitän, der das Schiff leitet. Da gibt es keine Fragen, da gibt es keine Diskussionen. Aber in den Pausen und nach Feierabend war der halt auch väterlicher Freund. Das fand ich ganz toll. Und er war ein toller Gastgeber. Danach in den Betrieben, da war nichts mehr so, wie ich das gelernt habe, warum man in die Gastronomie geht. Ich denke immer, wenn man in die Gastronomie geht, dann muss man als erstes mal Menschen lieben, weil du bewirtest Menschen, du musst dienen, man muss gerne dienen, das ist ja nichts Schlimmes.
Ja, eben.
So. Und danach war wirklich noch so, dass es hieß, da kommen, hoffentlich kommen sie heute und eigentlich können sie Geld da lassen und wieder gehen, aber beschäftigen wollen wir uns mit denen nicht. Da ging nicht mehr darum, dass du toll und lecker kochst, sondern Hauptsache, du machst viel Umsatz. Da gab es dann auch auf einmal den Rumfochteller, alles was rumstand, musste fort und kam auf den Teller, Hauptsache bringt Geld. Und das war nicht mehr meine Welt. Deswegen bin ich dann raus aus dem Beruf und habe gesagt, nie wieder Gastronomie.
Und bist quasi in die Fußstapfen deines Papas beruflich erstmal gestiegen.
Genau, als Kumpel in Bergbau, als Malocher. Das war natürlich ganz was anderes, aber selbst das hat mir Spaß gemacht. Warum? Auf einmal lernte ich, was Kameradschaft ist. Miteinander, hartkörperlich arbeiten, lachen, zusammen was reißen. Das war schon toll. Wechselschicht machen, Früh-, Spät-, Nachtschicht, war alles nicht einfach. Aber trotzdem war das auch in Ordnung. Aber ich wollte auch ein Stückchen mehr. Ich wollte ja wirklich noch ein bisschen mehr. Ich wollte nicht da jetzt nur hängen bleiben. Da war ich schon so strebsam oder habe gesagt, wenn ich mal ein tolles Motorrad fahren will. Ich war halt motorradverrückt und autoverrückt. Dann muss ich mehr arbeiten, damit ich mehr Geld kriege, damit ich mir das kaufen kann. Das schenkt mir ja keiner.
Diese Sammelleidenschaft, da sind wir ja eigentlich schon da, aber du hast ja tatsächlich Benzin im Blut.
Ja.
Woher kommt denn das?
Ja, wenn ich das genau wüsste, ich glaube, das liegt an einem Jungen bei uns auf der Straße. Pass auf, guck mal, ich interessiere mich ja überhaupt nicht für Fußball. Ich habe von Fußball gar keine Ahnung. Und ich denke mal, das wird in der Kindheit geprägt. Entweder spielt die ganze Straße Ball und dein Vater ist auch Fußball verrückt, dann wirst du es auch. Bei uns auf der Straße, mein Vater hatte auch keine Ahnung von Fußball, bei uns waren Fahrräder erstmal wichtig und dann waren Mopeds wichtig. Mofa, Moped, Motorrad. Und da gab es halt ein Kindheitsidol, der ist 2 Jahre älter und der hatte immer das, wovon ich geträumt habe. Das war Peter, heute noch einer meiner besten Freunde. Und der hatte immer die Mopeds und das war für mich das Größte, daran schrauben. Und da wir kein Geld hatten, haben wir halt die alten Mopeds zusammengeschraubt, damit sie fuhren. Dadurch kam die Liebe erst zu den alten, haben wir zwar geträumt vom Neuen. Und dann irgendwann, wo du das Neue leisten konntest, fandst du die alten auf einmal viel schöner. Und da bin ich so ein bisschen hängen geblieben, dass ich alte Sachen eigentlich noch viel schöner finde wie neue. Schrauben, die ganze Bewegung und heute ist halt so, über die Jahrzehnte, ich bewundere Ingenieure, die Menschen, was die für eine Ingenieursleistung machen können, was die sich alles ausdenken können. Dann dieses Design, wie schön Menschen was machen können. Vermisse ich heute manchmal, wenn es nur noch darum geht, etwas herzustellen, was schnell verbraucht und gebraucht wird.
Deine Affinität also zu Oldtimer, zu Trödel, zu Antiquitäten. Und du selbst siehst ja auch so ein bisschen aus wie aus dem vergangenen Jahrhundert mit diesem Schnäuzer. Ja. Wie kam es überhaupt zu diesem Schnäuzer? Denn den trägst du jetzt seit über 30 Jahren, glaube ich.
Ja, fast 35 Jahre. Der Schnurrbart war ein Gag als junger Mann. Ich habe halt damals mal Sport gemacht. Traut man mir heute gar nicht mehr zu. Aber ich habe mal wie irre Bodybuilding gemacht und Kraft-3-Kampf und fand das auch sensationell. Und jeder von uns war irgendwo ein Unikat. Ja, der eine hatte einen komischen Kopf, der andere hatte dieses. Den anderen nannte man The Leg, weil der seine Beine so wahnsinnig trainiert hat. Und ich hatte immer die Idee, ich möchte aussehen wie so ein Jahrmarktgewichtheber aus dem vergangenen Jahrhundert. Und die hatten so einen Ringelanzug, alle so einen riesen Schnäuzer und hatten dann die Eisenkugel. So, der Schnäuzer hat geklappt. So ein Ringelbadeanzug hatte ich mal an, steht mir aber nicht, aber die Muskeln sind auch weg. Aber der Schnäuzer ist geblieben.
Hat so ein bisschen was von so einem englischen Lord irgendwie aus dem vergangenen Jahrhundert.
Fände ich auch gar nicht verkehrt. Ne? Also gut, der Landsitz fehlt, ja, aber ich finde es nicht verkehrt. Ich mag sowas. Ja. Ich mag, wenn Menschen irgendwo eine Persönlichkeit sind, wenn es echt ist. Mhm. Ja, bei mir, guck mal, es ist ja nicht so, wie heute viele sagen, ja, Lichter hat ja eine tolle Idee gehabt mit der runden Brille und dem Schnurrbart. Das ist am Fernsehen unverkennbar. Ich hatte den schon, da wusste ich zwar, dass es Fernsehen gibt, aber ich kannte keinen, der da drinnen war. Mhm. Und es war auch nie Intention, da reinzukommen. Aber es ist halt heute noch so. Ja, und der Schnurrbart ist immer geblieben und die runde Brille muss ich tragen, weil ich nichts sehen kann. Und eine moderne sieht halt kacke aus auf meinem Eierkopf. Deswegen habe ich halt die Brille.
Wie kriegst du den denn so zum Stand, diesen Schnurrbart?
Ja, jetzt bist du natürlich ein Mädchen. Ich werde jetzt vernünftig antworten. Nach dem Duschen morgens den Föhn drunter hochblasen, Haarlack rein, 3-4 Mal glatt ziehen. Und dann bleibt er den ganzen Tag so. Es sei denn, ich komme jetzt in einen schlimmen Regen, dann fällt er runter. Aber ansonsten bleibt er schon schön stehen, also der Schnurrbart.
Gehen wir nochmal weiter zurück mit 19. Hast du schon geheiratet?
Ja, zu früh.
Und dann schwer verschuldet durch Hauskauf. Und dann kamen so die Schicksalsschläge. Also wenn ich das einfach mal so ansprechen darf, ein Kind hast du verloren. Da warst du 22 Jahre. Mit 26 Jahren der erste Schlaganfall bei dir. Mit 28 Jahren der zweite Schlaganfall mit Herzinfarkt. In welchem Moment hast du gemerkt, irgendwas läuft völlig falsch?
Ich bezeichne das als Wachwerden. Als das Kind gestorben ist, das ist mir aber alles erst Jahrzehnte später für mich wirklich bewusst geworden, wenn man mal Reife hat im Kopf und ein bisschen Weisheit kriegt. Ich dachte, bis dahin immer wach werden, ist morgens im Bett. Das ist Blödsinn, da steht man nur auf. Die Menschen beklagen sich über alles Mögliche und haben ihre Sorgen und glauben, das wären Sorgen, bis sie das erste Mal wirklich wach werden, wenn ein Drama passiert. Dann wirst du das erste Mal wach. Jetzt habe ich das große Glück, dass ich durch diese Dinge nicht verfalle in Selbstmitleid, in Depressionen und nicht mehr rauskomme, sondern ich habe jedes Mal gesagt, ich möchte zurück. Ich möchte zurück wieder in die Welt derer, die sich aufregen über ein Parkticket oder andere Nichtigkeiten. Mhm. Und dafür habe ich halt immer wieder gekämpft. Dass ich zurückkomme, dass die Menschen wieder mit mir lachen, weil ich war halt der Clown. Und der Clown, den bemitleide man nicht. Und Mitleid finde ich sowieso nicht gut. Mitgefühl, ja. Mitleid, nein. Aber die Dinge haben mich alle zu dem gemacht, der ich heute sein darf. Deswegen bin ich nicht böse, dass ich das hatte. Ich gönne es keinem anderen. Ich wünsche mir das nicht nochmal. Aber diese Dinge haben mich zu dem gemacht, der ich heute sein darf. Und das ist wichtig unterm Strich. Dass ich irgendwann gesagt habe, okay, was möchte ich? Ich möchte das weiterhin die Menschen, dass die sich freuen, wenn sie mich sehen, dass sie lachen, dass sie freundlich sind. Aber da muss ich erstmal selber geben. Ich muss freundlich sein, ich muss lachen. Ich muss denen die Angst nehmen, mit mir umzugehen. Diese Schicksalsschläge sind grauenhaft, ja, aber es gibt viel Schlimmere. Und die erleiden andere Menschen. Da musst du Mitgefühle haben, aber kein Mitleid. Du musst denen helfen, dass sie wieder zurückkommen in diese Gesellschaft. Aber nützt nichts, wenn du daneben sitzt und mit denen nur weinst. Das hilft denen nicht. Man kann das mal machen, denen mitteilen, dass das für dich auch schlimm ist. Aber wenn dir einer sagt, ich fühle mit dir, kann er nicht. Er weiß ja gar nicht, was das ist. Wie soll das denn funktionieren?
Und inwieweit hat das so deine Sicht auf, ich sag mal, ja, Geist und Seele auch verändert, die ja dem Körper eigentlich die Signale gibt?
Also es gibt viele Menschen, die sagen, ja, jetzt gehst du aber bestimmt regelmäßig zum Arzt, mach Sport und achtest auf dich. Nee, also das stimmt nicht, mach ich nicht. Ich achte mehr auf mich, indem ich sage, solange ich mich wohlfühle, solange ich Spaß habe, solange ich Freude habe, ist alles gut. Und das musst du halt vielen Menschen auch geben. Ganz wichtig, deswegen gehe ich auf die Bühne, dass die Menschen mit mir Tränen lachen, dass die rausgehen und sagen, boah, war das ein schöner Abend. Das ist für mich ganz, ganz ganz wichtig. Für mich selber, ich fühle mich sehr wohlgemacht. Ich bin schon 53, werde jetzt 54 im Januar und alles ist gut. Fühle mich fitter wie mit 30.
Toll, toll, toll.
Ja, lass mal auf Holz kloppen. Und, yeah. Ich habe auch keine Angst vorm Tod. Ja, ich habe nur Angst vorm Sterben. Und ich versuche auch viel mit jungen Menschen drüber zu reden, weil viele finden das ganz grausam, über den Tod zu reden. Aber ich finde ganz grausam, darüber nicht zu reden. Das sollte man nicht thematisieren und nur nach vorne schieben, dass das das Wichtigste im Leben ist. Aber wir sollten einfach bewusst schon von Kindheit an wissen, dass das Leben ja vielleicht eine Krankheit ist, die im Tode endet. Ja, oder dass das Leben einfach nur ein Schritt ist dahin. Wenn man das als selbstverständlicher annehmen würde, würde es viel von seinem Schrecken verlieren. Weil wie gesagt, der Tod ist nicht schlimm. Danach sind nur alle, die übrig bleiben, die leiden, die trauern. Was auch gut ist. Aber hätte man das vorher gehabt, würden sie sagen, er ist auch erlöst. Ja, ist ja eine ganz andere Geschichte. Wenn jemand mitten aus dem Leben gerissen wird, ist er nicht erlöst worden. Das ist ein Drama. Aber alles andere, nach schwerer Krankheit erlöst zu werden oder im hohen Alter erlöst zu werden, das ist ja dann auch vielleicht schön. Also ich kann nur sagen, als ich damals da lag, ich habe es ja nicht als Nahtoderfahrung für mich wahrgenommen. Für mich war nur ein Moment, wo ich keine Schmerzen mehr hatte. Ich habe alles gehört. Ich meine, ich hätte sogar alles gesehen. Aber die haben halt festgestellt, er lebt nicht mehr. Aber in dem Moment wollte ich auch nicht zurück, weil endlich tat mir nichts mehr weh. Das war in Ordnung. Davor tat alles weh.
Und hattest du auch dieses Berühmte, was ja viele immer erzählen, mit dem weißen Licht und
nein.
dem Kanal, das alles nicht?
Nein. Nein.
Als du an deinem neuen Bühnenprogramm gearbeitet hast, Herzenssache, da ist ja deine Mama gestorben. Da hattest du so ein Schlüsselerlebnis mit einem Schmetterling.
Ja, jetzt werden vielleicht viele vom Radio sitzen und sagen, ah, jetzt erzählt er uns aber einen vom Pferd. Ich habe auch lange überlegt, ob man das erzählen kann. Und ich nehme es ja sogar mit auf die Bühne.
Eben, deshalb spreche ich es auch an.
Für mich war es ganz, ganz wichtig, weil, gucke, ich bin bei der Beerdigung in einer kleinen Kapelle Ende Oktober. Es ist eiskalt, es regnet. Also ein richtiges Wetter, wo man denkt, genau so ist so eine Scheißbeerdigung. Dann, wo der Pastor sagt, wir machen eine Gedenkminute, fliegt auf einmal ein Schmetterling durch diese Halle. Und ich dachte am Anfang, ja gut, jetzt hast du einen an der Waffel, das siehst nur du. Und ich war sehr glücklich, dass nachher meine Tochter und andere mich darauf ansprachen und sagten, hast du den Schmetterling gesehen? Und ich habe mir noch Gedanken gemacht, wieso lebt ein Schmetterling um die Jahreszeit? 14 Tage später drehe ich in Köln in einer riesigen eiskalten Halle Bares für Rares. Und 2 Monate oder 3 Monate vorher war meine Mutter noch bei Dreharbeiten, genau in der Halle mit dabei. Und auf einmal mitten im Dreh kommt ein Schmetterling und setzt sich bei mir auf die Hand. Und wir haben die Kameras laufen lassen, wir haben einfach weitergemacht. Dann fliegt er weg, setzt sich auf meine Schulter und bleibt alles im Film. Das wurde alles so ausgestrahlt. Und seit der Zeit habe ich ganz anders nachgedacht. Ich habe auf einmal überlegt, alles auf dieser Welt geht ja nicht weg. Da geht ja nicht irgendwo hin. Also wenn jemand stirbt oder wenn was kaputt geht, das geht ja nicht raus ins Weltall. Das ist ja Blödsinn. Das bleibt ja hier. Alles, was Energie ist, bleibt immer hier auf dem Planeten. Und dann war mir klar, das verändert sich nur. Und ein Schmetterling ist der beste Beweis dafür, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Der war erst eine Raupe, eine hässliche Raupe. Die will keiner auf der Hand haben. Da sagen alle I und schütteln die weg. Dann verpuppt er sich. Eigentlich ist er ja tot. Und dann kommt ein Schmetterling. Nur der Schmetterling lebt viel kürzer. Aber wenn der stirbt, ist das ja auch nicht weg. Das verändert sich nur. Und damit wusste ich, da bleibt alles da. Und tot ist erst dann jemand, wenn an ihn nicht mehr gedacht wird, wenn nicht mehr darüber geredet wird. Und deswegen erzähle ich diese Geschichte, aber ich erzähle sie danach auch so, dass wir wieder gemeinsam Tränen lachen. Und ich erzähle auch, wie ich mich über meine Mama mal geärgert habe, weil nicht alles im Leben ist immer nur schön und witzig. Ja, die ging mir auch mal richtig auf den Sack. Das ist so. Ja, das muss man aber auch mal sagen, damit wir wieder lachen können darüber. Klar vermisse ich sie. Klar vermisse ich ihren trockenen Kuchen. Ich vermisse all die Dinge. Ja, wenn ich zu Hause vorbeifahre in dem alten Wohnen, vermisse ich, dass sie nicht mehr in dem Haus ist, weil ich war fest überzeugt, die Frau wird Minimum 95. Aber Krebs ist halt ein Arschloch. Der kam und hat sie geholt. Aber ich gönne keinem auch diesen Leid. Ja, aber trotzdem, die bleibt immer da, solange wir über sie reden, solange wir an sie denken. Und das ist bei jedem Einzelnen so.
Als du aus dem Krankenhaus kamst, nach deinem eigenen, also Herzinfarkt, Schlaganfall, wovon wir eben sprachen, da hast du dein Leben auch in die Hand genommen und vollkommen umgekrempelt. Dann gab es die erste Gaststätte.
Ja. Die Olithek, ne? Also das war natürlich der verrückteste Laden schlechthin, weil ich wusste definitiv nach dem Krankenhaus jetzt, mein ganzes Leben ist schief gelaufen, das ist alles falsch gelaufen, das ist alles richtig für andere, das muss alles so sein, aber nicht für mich. Ich wusste auf einmal, ich war nicht mehr in dem Beruf, den ich haben wollte, ich war nicht mehr Koch, ich wollte ja Menschen haben, ich wollte Menschen lecker essen, dass die Spaß haben, dass sie Geschichten hören, dass sie Geschichten erzählen, das war Lachen, ich hatte nur eins nicht, das war Kohle, also Geld. Ja, in der Kohle habe ich ja gearbeitet, ja. Aber damit konnte man nichts kaufen. Und habe dann wirklich angefangen, mit Sperrgut in der alten Halle meinen Laden zu basteln. Mit einem alten Kohleofen, mit Stühle vom Sperrgut, mit Tische vom Sperrgut, mit Tischdecken, die ich geschenkt bekam, mit alten Tellern und Besteck und habe Pfannkuchen gemacht. Und ich habe den Laden geliebt. Ich habe gekämpft wie irre über Jahrzehnte gegen Behörden, gegen alles Mögliche, weil man muss mal überlegen, ich habe den Laden ein Jahr gemacht und er wurde immer voller, immer mehr Leute kamen essen. Ja, dann hat sogar das erste Mal Fernsehen berichtet über einen Spinnerclub, weil ich hatte ja keine Erlaubnis für den Laden. Ich habe einfach eine Clubkarte gedruckt und habe gesagt, einen Mark und du bist im Spinnerclub drin, darfst du essen kommen. Naja, und dann haben die Behörden festgestellt, dass ich Schwarzgastronomie machte. Und dann bekam ich natürlich richtig Ärger und dann viel Theater, bis ich dann nachher wirklich eine Genehmigung hatte und Umbaumaßnahmen. Aber die 25 Jahre waren sehr, sehr schön. Wir haben viel gelacht, viel geweint, aber es war auch irgendwann gut. Irgendwann war gut. Da musste man aufhören.
Du standst ja da auch wirklich selber am Herd. Du hast deine Gäste bekocht. Es gab, glaube ich, gar keine Karte, sondern du hast immer das aus der Lameng, wie man so schön sagt, den empfohlen. Und du hast auch mal für Mick Jagger gekocht, ohne es zu wissen. Du hast ihn gar nicht erkannt.
Ja, ich find genial, hat die Geschichte die Menschen so fasziniert. Aber ich versuche dann immer zu erkennen, weil die sagen alles, aber wie, den hast du nicht erkannt? Da denkst du dir doch aus, nur damit du mal eine geile Story hast.
Ja, ich meine, wer kann das schon von sich behaupten? Ich habe noch nie für Mick Jagger gekocht. Möchte ich jetzt auch nicht unbedingt, aber erzähl mal.
Ja, pass auf, ich stelle mir das jetzt so, ich erkläre es dir wie folgt. Pass auf, ich meine, gut, jetzt lebst du in Berlin, deswegen ist es etwas schwieriger. Aber du gehst bei Aldi jetzt einkaufen oder bei Lidl. So, und stehst an der Kasse und neben dir steht eine ältere Dame, die dir unglaublich bekannt vorkommt, ja, und der hilft sogar noch, weil sie die Tasche fallen lassen hat, die Tasche aufheben, bringst du dir zum Auto.
Da denkst du, Mensch, das ist doch Mick Jagger.
Nee, aber stell dir mal vor, das war Angela Merkel. Weil du würdest nicht damit rechnen, dass Angela Merkel da steht. Deswegen würdest du sie nicht erkennen.
Stimmt.
Ja, du würdest sie nicht erkennen. Du würdest sagen, scheiße, die kommt mir bekannt vor, aber ich habe keine Ahnung, wer die war. So, und so war bei mir auch. Ich wusste, da kommt irgendjemand, der berühmt ist, aber da kamen 25 Mann und die sahen alle toll aus, bis auf der eine, der war hässlich. Mhm. Ja, so, und dann habe ich für die gekocht und habe erzählt und dann habe ich irgendwann mal die Security gefragt, die dabei war. Ich sag mal, wer ist denn von denen hier berühmt? Und er hat gedacht, ich verarsche ihn. Ja, und er sagte, dann guck dir mal hinten den Kleinen an. Ich sag, ja, und? Ich sag, du, wenn der nicht aufpasst, der muss alleine leben. Ja, der war ja nicht, ist ja nicht wirklich attraktiv. Nee. Ne? So, und das ist Mick Jagger. Ich sag, ach du Scheiße. Ja, ich war nicht drauf gefasst.
Als waschechter Rheinländer lebst du jetzt im Schwarzwald.
Ja.
Wie konnte es denn dazu kommen?
Die meisten sagen ja, sag mal, Horst, wie kannst du vom Rhein wegziehen? Ich bin ja gar nicht vom Rhein weggezogen. Der Rhein fängt ja da oben an. Der liegt noch vor der Türe. Aber ich find's sehr, sehr schön da. Ich war immer schon ein Kind vom Land. Ich bin ja nicht in Köln groß geworden, sondern am Rande von Köln in einem kleinen Dorf. Und ich wollte irgendwann mal dahin, wo es schön ist. Schön war für mich früher die Eifel als Kind. Wälder, kleine Dörfer, kleine Kneipen, hart arbeitende Menschen, die sind nicht nur lustig, aber wenn die dich einmal mögen, mögen sie dich für immer.
Ja, eine ganz andere Mentalität als der Rheinländer an sich. Ne?
Und das mochte ich immer schon viel lieber. Ich mochte schon immer viel lieber, wenn die Leute dich nicht direkt in den Arm nehmen, sondern erstmal warten, ob du echt bist. Ist mir viel mehr wert. Und als ich dann konnte, kam der Moment, wo ich gesagt habe, wo ist meine Eifel? Die hätte auch sein können, was weiß ich, im alten Land, in der Nähe von Hamburg. Die hätte sein können hier irgendwo rund um Berlin. Die hätte überall in Deutschland sein können, weil es gibt wunderschöne Ecken in Deutschland. Und durch einen Bekannten bin ich zufällig in den Schwarzwald geraten, in Südschwarzwald, und habe gesagt, guck mal da, das ist ja meine Eifel. Wunderschöne kleine Dörfer, wunderschönen Wald, tolle Straßen für Moped zu fahren, mit dem Oldtimer lang zu donnern. Die Menschen sind hart arbeitend. Die
tolles
kommen,
Essen ja, auch, natürlich.
Ja, sensationell. Darf man nicht vergessen, die ganzen Sterneköche, die berühmtesten Sterneköche, 2, 3 Sterne, haben entweder alle gelernt da, oder kommen von da. Von da aus breitet sich das gute Essen aus. Ist wirklich so. Ganz spannend. Ja, es gibt hier in Berlin natürlich sensationelle Sterneköche. Aber wenn man mal verfolgt, wo die mal gelernt haben oder ihre Lehrherren, kommen die alle mal aus der Region. Ich liebe das schon sehr da.
Was macht denn für dich ein gutes Restaurant aus?
Wenn man merkt, dass sie es gerne tun. Das fängt bei der Begrüßung an. Wenn ich reinkomme und du wirst wahrgenommen, dass eine Kellnerin oder egal wer auf dich zukommt und sagt und dir in die Augen guckt und sagt, schön, dass sie da sind. Selbst wenn du nicht reserviert hast, wenn sie, egal wie, versuchen, dir einen schönen Tisch zu geben. Wenn das dann auch noch schafft, dir einen Tisch in der komischen Ecke so anzupreisen, dass du glaubst, Mann, das ist der schönste Tisch in dem ganzen Laden. Das finde ich eine Sensation, dass ich hier sitzen darf. Wenn du einfach merkst, sie machen das gerne. Und wenn sie das tun, was sie können. Wenn nicht der Koch versucht auf einmal, weil sie jetzt modern ist, nur noch vegan zu kochen mit Schäumchen obendrauf oder Molekularküche zu basteln, wenn er nicht wirklich kann. Wenn er kann, dann merkt man das. Dann hat er Lust daran. Dann ist es schön, dann ist es gemütlich. Wenn man nicht direkt nachdem gefragt wurde, hat es geschmeckt, schon mit der Rechnung um die Ecke schießt, ja, oder der Tisch ist dreimal verkauft. Klar müssen die Leute ihr Geld verdienen. Aber für mich ist das dann wirklich das Gasthaus, wenn ich merke, die Menschen sind echt.
Und gehst du dann in die Küche? Guckst du dir an, wie die kochen, was die kochen, wer der Koch ist?
Wenn ich rein darf, ja, aber meistens renne ich einfach rein. Weil für mich ist ganz wichtig, dass man jedem die Hand gibt. Vom Spüler bis zum Chefkoch, über die Kellner, egal wer.
Du hast einen schönen Satz geprägt, das Leben ist zu kurz für schlechte Laune und schlechtes Essen.
Ich habe keine Zeit für schlechte Laune und Arschlöcher. Und danach möchte ich leben.
Gerade erschien dein Kochbuch, Die Lust am Kochen. Da ist sie wieder. War die jemals weg?
Ja, du merkst, ich bin ehrlich. Klar war die mal weg. Wenn du beruflich etwas jeden Tag machst und produzieren musst und auch, dann kann mir kein Mensch auf dieser Welt erzählen, ja, dann lügt er halt. Er steht jeden Morgen auf und freut sich wie irre drauf, um 5 Uhr im Großmarkt einkaufen zu gehen, weil er sich wahnsinnig freut, heute Mittag für alle zu kochen. Blödsinn. Dann macht er irgendwann einen hervorragenden Job. Aber so richtig mit Lust wird er es nur dann tun, wenn er für Freunde, für Familie, für sich selber oder für ein paar ganz besondere Leute mal sich austoben darf, so kochen darf, wie ihm das schmeckt. Wenn er keiner Bestellung nachgehen muss. Und genau so ist dieses Buch entstanden, da ich sage, boah, ich habe wieder richtig Lust drauf. Durch Hunger kam das. Ich habe mit Freunden, Bekannten erzählt und wir haben erzählt, Mensch, das gab es früher und das haben wir da gegessen und da habe ich mal das gegessen und das war so lecker und schade, warum machen das nicht alle und man könnte doch mal dieses machen. Dadurch kam auf einmal diese unglaubliche Lust zu sagen, komm her, ich schreibe mir das mal gerade auf, das muss ich unbedingt mal machen. Und dadurch bekam ich diesen riesen Spaß dran und deswegen habe ich auch nach 6 Jahren Abstinenz mal wieder ein Kochbuch gemacht. Weil ich denke mal, Bücher haben nur verdient, gemacht zu werden, wenn man was zu sagen hat, was sich lohnt, niederzuschreiben. Und das war für mich richtig Lust. Und ich glaube, das merkt man auch, wenn man das Buch sieht,
absolut,
in der Hand hat. Und
wunderschön geworden. Und die Lust am Kochen fängt bei dir ja auch schon beim Einkaufen an.
Ja, wenn du jeden Tag einkaufen musst, dann kann mir keiner sagen, dass das Lust ist. Aber dafür war das einfach so schön, dass ich gesagt habe, ich habe einen Tag frei und ich habe Hunger und ich will was Schönes machen und ich habe ein paar Leute, mit denen ich das nachher essen möchte. Und dann da rumlaufen, auf dem Markt mit den Leuten Blödsinn machen, einfach mal hinter die Theke gehen. Weil man muss die Leute auch wieder glücklich machen. Die stehen den ganzen Tag, die fangen morgens um 3 an, den Stand aufzubauen, bis die alles da stehen haben. Und die sind dann ja nachts um 1 aufgestanden, da muss man auch mal überlegen. Und dann verkaufen die bis mittags, dann bauen die wieder alles ab, fahren zurück. Jetzt mach mit denen mal Spaß. Ja, red mit denen doch einfach mal so, wie du das möchtest. Ich mache dann immer Blödsinn. Ich sage, gnädige Frau, welcher ist Ihr glücklichster Apfel? Welchen möchten Sie heute auf keinen Fall verkaufen? Schon lachen die, denken, wo hat der einen an der Waffel? Und dann macht mir das wieder Spaß. Ja, dann kriege ich Freude. Und dann sagen die auch auf einmal, also ganz ehrlich, Herr Lichter, also den Apfel, das sollten Sie nicht nehmen. Aber hier, den müssen Sie mal probieren. Das wird ganz was Feines. So, und schon kriegst du Freude. Dann hast du halt mal 3 Stunden am Markt verbracht. Und dann hast richtig Freude, gehst nach Hause und sagst, ja. Und ich glaube, ich habe die richtigen Klamotten. Und so mach dir doch einfach einen schönen Tag.
Du hast ja ganz viel bodenständige Rezepte. Hast du tatsächlich auch ein Lieblingsgericht, wo du sagst, das geht immer?
Ah, ist ganz schwer. Aber was ich wirklich liebe, ist halt, und das bleibt auch immer so, ist Kartoffelpüree. Das ist eine Erinnerung an die Kindheit. Essen ist ja sowieso Erinnerungen. Erinnerungen, die man hat und die man neu schafft. Erinnerungen, die man neu schafft für die Zukunft auch. Aber Kartoffelpüree ist und bleibt und war für mich immer einfach unglaublich lecker, in jeder Form. Ein bisschen Kartoffelpüree mit ein bisschen übrig gebliebener Bratensoße, mit ein bisschen Gulasch, der noch übrig ist vom letzten Tag, mit Spiegeleier oben drüber oder einfach zum Fisch ein bisschen Pesto mit ins Püree reingekloppt. Ist eine Sensation. Kartoffeln machen mich glücklich. Mit einem Stückchen Butter, mit einem Schluck Milch drin, mir läuft Wasser im Mund zusammen. Das ist einfach dann, dafür kannst du mich nachts wecken und ich esse es kalt.
Die Kartoffel ist ja überhaupt ein ganz großes Thema auch bei dir im Buch. Und das Schöne ist, du hast ja nicht nur in Anführungsstrichen die Rezepte, sondern du erzählst auch ganz viele, auch da, Geschichten.
Ja, ja, das ist mein Leben. Und deswegen sind für mich diese Geschichten in dem Buch auch ganz wichtig, wo ich erzähle, was ich dabei erlebt habe, was ich mache. Wo man auch mal so ein Buch nimmt und sagt, guck mal hier, das nehme ich mir raus heute als Grundidee für mein Essen. Aber ich lese auch mal, was daneben steht. Mhm. Und schon kriegt man ein ganz neues Feeling für den Tag.
Du bist in vielen Sendungen, können wir dich sehen, Bares für Wahres zum Beispiel, wo du deiner Trödel-Leidenschaft und Antiquitäten-Leidenschaft ja auch wieder frönst, kann man tatsächlich sagen. Aber es gibt natürlich auch seit 2006 Lichter Lafer Lecker mit Johann Lafer und Gästen. Und ihr seid ja wirklich ein Dreamteam, wenn man euch so sieht. Kannst du dich noch an deine allererste Begegnung mit ihm erinnern?
Ja, die allererste Begegnung ist ganz einfach. Johann war ja schon immer ein ganz berühmter Koch, ja. Also solange ich denken kann, war der berühmt und im Fernsehen. Und natürlich der Sternekoch. Und dann kam Nürnbuchring Oldtimer Grand Prix. Ich war natürlich da, um Autos zu gucken, und dann kriegte ich auf einmal mit, der Herr Lafer ist im Jaguar-Zelt und macht da das Catering und macht da Küche und. Ja, und dann bin ich irgendwie mit Hilfe von anderen, weil da durfte ich ja eigentlich nicht rein, in das Zelt reingekommen. Dann bin ich auf seinen Stand zugelaufen, da stand dann der große Herr Lafer, und dann bin ich einfach auf ihn zugelaufen und habe gesagt, schönen guten Tag, Herr Lafer, ich bin auch Koch. Ich habe nicht gewusst, was ich jetzt erwarte, was er tun soll. Er guckte mich nur an und sagte, ja, schön, machen Sie weiter so, und kochte weiter. Ich denke, oh mein Gott, arrogantes Arsch. Ja, was hätte er machen sollen? Mich in den Arm nehmen? Ne? Ich weiß auch nicht, was man in dem Moment denkt. Das war meine erste Begegnung. Die zweite Begegnung war, als ich dann bei Kerners Köche sein durfte. Und dann kam er dann irgendwann mal, aber auch da war keine Berührungspunkte. Ja, wir haben die Sendung zusammen gemacht. Er stand an seinem Platz, ich stand an meinem Platz, andere Köche dazwischen. Während der Sendung wurde mal der Wortwechsel gemacht. Und davor und danach waren alle sehr beschäftigt und auch weg. Und ich habe gedacht, ja, guck mal, aber du darfst daneben stehen, auch toll. Dann kam irgendwann die Idee von Markus Heidemanns, Produzent, der sagte, Mensch, Kinder, noch gegensätzlicher können Menschen nicht sein. Da der feine Sternekoch, der Herr Lafer, und da der Kölner Kumpel, der aus Kartoffeln und Eier und Sahne immer was macht. Die stellen wir mal nebeneinander, ein paar Promis dazu, und gucken mal, was passiert. Da hat mir unheimlich Freude gemacht, irgendwann mal zu zeigen, dass Johann Lafer lachen kann. Weil der hat natürlich immer eine Reputation zu verlieren, wenn da was schief läuft. Der hatte keine Zeit für lustig sein, für Spaß machen. Und ich habe einfach gesagt, ich bin ich und ich mache meinen Blödsinn, und wenn er lacht, ist super, und wenn er Tränen lacht, ist Weltklasse. Das war immer so mein Barometer, ob eine Sendung gut ist. Wenn Johann gelacht hat und da liefen Tränen, dann habe ich gesagt, jo, heute du warst gut, ja, Essen ist egal, kann man auf jeden Fall nehmen. Und so sind 10 Jahre dahin gegangen. Wir respektieren uns sehr, wir schätzen uns sehr, und ich glaube, so eine Sendung wäre mit keinem anderen Koch möglich gewesen, auch wenn ich viele andere sehr mag. Aber dafür müssen diese Charaktere ernsthaft so sein, wie sie sind. Ja. Keiner ist, behaupte ich zumindest auch von mir, neidisch auf den anderen. Ich wollte nie zeigen, dass ich besser kochen kann, und Johann will nie zeigen, dass er lustig sein kann. Und dadurch hat jeder seine Rolle gefunden und das harmoniert, und wir sind nie ernsthaft böse miteinander, weil er sagt mir ununterbrochen, dass ich nicht kochen kann, dass mein Essen schon mal aussehen würde, als hätte man es schon mal gegessen. Und ich mache ihn ständig an, dass der feine Pinkel ja sich selber sieht beim Möhren aussuchen. Das heißt, diese wunderbaren kleinen Sticheleien sind wirklich Spaß. Die sind nie ernst. Wir gehen immer aus der Sendung raus, gucken uns an und sagen, war eine schöne Sendung. Und das ist wichtig.
Wie stellt man sich das vor? Wie viel ist tatsächlich vorbereitet, also vor der Sendung? Und wie viel kommt dann tatsächlich aus der Bewegung heraus?
Ist nichts vorbereitet, gar nichts. Da muss schon alles von mir kommen. Ich habe Augen und Ohren offen, und dann passiert's, wie es passiert. Man kann sowas nicht schreiben, dann wären wir beides Schauspieler. Wir bereiten uns vor auf unsere prominenten Gäste. Johann bereitet sich vor auf sein Sternemenü, was gelingen muss, weil es ja wirklich auch sensationell ist. Ich gucke über meine Rezepte, die ich von jemand dahingelegt kriege, und sage, okay, irgendwie kriegen wir das schon hin. Und dann passiert es. Wir lassen laufen, und die Sendung wird auch 1:1 aufgezeichnet. Man nennt sowas live on tape. Das heißt also, die wird in der Originallänge aufgezeichnet. Da wird nicht geschnitten. Und das ist sehr, sehr schön. Da habe ich mir vielleicht aber viel dieser Spontanität, die ich heute habe, mit angeeignet, dass ich wirklich hellwach sein muss. Was sagt er? Wie guckt er? Was passiert?
Du warst vor kurzem bei Kessler zu Gast, und Kessler schlüpft ja immer in verschiedene Rollen, auch in die Rolle
von Horst Lichter.
Von Horst Lichter. Was hast du empfunden, als der dann als Horst Lichter auf dich zukam?
Mir war von der ersten Sekunde an klar, irgendwann werde ich mir selber begegnen. Ich mir, nicht dem Michael Kessler. Er hat über Monate recherchiert, das ist ja unglaublich viel Arbeit von seinem Team und ihm. Und als ich mir dann gegenüber saß, war es für mich wahnsinnig bewegende Momente, weil ich es habe passieren lassen. Und das hat mich sehr bewegt, deswegen lief mir da auch die ein oder andere Träne runter, weil es für mich außerordentlich war, mir selber mal gegenüber zu sitzen, weil ich bin mir bewusst, dass ich mich nicht belügen würde, was ja viele Menschen tun bei sich selber.
Und du hast dir selber Fragen gestellt, die Michael Kessler dann als du beantwortet hast. Und 3 dieser Fragen möchte ich gerne zum Schluss dir selber nochmal stellen. Du hast zum Beispiel dich selbst gefragt, was gibt dir die Kraft, woher nimmst du die Energie für all das, was du tust?
Aus dem Lachen der Menschen, aus der Freude und die Liebe, die ich zurückkriege.
Wofür brauchst du im Leben den meisten Mut?
Immer wieder lustig zu sein.
Was macht dich glücklich?
Abends ins Bett zu gehen, zu sagen, es war ein schöner Tag und ich war nie böse.
Horst Lichter, danke, dass du da warst. Es war mir eine Herzenssache.
Dankeschön.
Ich wünsche dir alles Gute.
Dir auch und den Hörern natürlich auch. War sehr schön.